Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vinzentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. In unserer letzten Sendung haben wir uns mit dem berühmten König Salomon beschäftigt. Salomon war zusammen mit seinem Vater David der bekannteste König der israelitischen Geschichte. Und da haben wir gehört, wie er dem Herrn einen wunderbaren Tempel gebaut hat. Und ganz am Ende der Sendung haben wir gehört, wie dieses Fest bei der Einweihung des Tempels ganz großartig gestaltet wurde. Und wie der König Salomon dann auch ein Weihegebet gesprochen hat. Dieses Weihegebet wollen wir heute noch einmal hören, weil es von einer unheimlichen Tiefe ist und uns bewusst macht, was eigentlich eine Stätte des Herrn ausmacht. Und da schlagen wir nun im Alten Testament das erste Buch der Könige auf und blättern da bis zum 8. Kapitel. Und da lesen wir dann im 8. Kapitel ab Vers 22. Also erstes Buch der Könige, 8. Kapitel ab Vers 22. Dann trat Salomo in Gegenwart der ganzen Versammlung Israels vor den Altar des Herrn, breitete seine Hände zum Himmel aus und betete: Herr, Gott Israels, im Himmel oben und auf der Erde unten gibt es keinen Gott, der so wie du Bund und Kult seinen Knechten bewahrt, die mit ungeteiltem Herzen vor ihm leben. Wohnt denn Gott wirklich auf der Erde? Siehe, selbst der Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht. Viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Wende dich, Herr, mein Gott, dem Beten und Flehen deines Knechtes zu. Höre auf das Rufen und auf das Gebet, das dein Knecht heute vor dir verrichtet. Halte deine Augen offen über diesem Haus, bei Nacht und bei Tag, über der Stätte, von der du gesagt hast, dass dein Name hier wohnen soll. Höre auf das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte verrichtet. Achte auf das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, wenn sie an dieser Stätte beten. Höre sie im Himmel, dem Ort, wo du wohnst. Höre sie und verzeih. Wenn sich jemand gegen seinen Nächsten verfehlt und dieser ihm einen Eid abverlangt, den er schwören muss, und er dann kommt und vor deinem Altar in diesem Haus schwört, so höre du es im Himmel und greif ein. Verschaff deinen Knechten Recht, verurteile den Schuldigen und lass sein Tun auf ihn selbst zurückfallen. Den Schuldlosen aber sprich frei und vergilt ihm, wie es seiner Gerechtigkeit entspricht. Wenn dein Volk Israel von einem Feind geschlagen wird, weil es gegen dich gesündigt hat, und dann wieder zu dir umkehrt, deinen Namen preist und in diesem Haus zu dir betet und fleht, so höre du es im Himmel. Vergib deinem Volk Israel seine Sünde. Lass sie in das Land zurückkommen, das du ihren Vätern gegeben hast. Wenn der Himmel verschlossen ist und kein Regen fällt, weil sie gegen dich gesündigt haben. Und wenn sie dann an diesem Ort beten, deinen Namen preisen und von ihrer Sünde lassen, weil du sie demütigst, so höre du sie im Himmel. Vergib deinen Knechten und deinem Volk Israel ihre Sünden, denn du führst sie den guten Weg, den sie gehen sollten. Spende Regen deinem Land, das du deinem Volk zum Erbbesitz gegeben hast. Wenn im Land Hungersnot herrscht, wenn Pest ausbricht, wenn Getreidebrand, Rost, Heuschrecken und Ungeziefer auftreten, wenn Feinde sie im eigenen Land bedrängen, wenn irgendeine Plage oder Krankheit sie trifft, so höre du jedes Gebet und Flehen eines jeden Einzelnen und deines ganzen Volkes Israel. Denn sie alle kennen die Not ihres Herzens und erheben ihre Hände zu diesem Haus. Höre sie dann im Himmel, dem Ort, wo du wohnst, und verzeih. Greif ein und vergilt jedem, wie es sein Tun verdient. Du kennst ja ihre Herzen, denn du allein kennst die Herzen aller Menschen. So werden sie dich fürchten, solange sie in dem Land leben, das du unseren Vätern gegeben hast. Auch Fremde, die nicht zu deinem Volk Israel gehören, werden wegen deines Namens aus fernen Ländern kommen. Denn sie werden von deinem großen Namen, deiner starken Hand und deinem hoch erhobenen Arm hören. Sie werden kommen und in diesem Haus beten. Höre sie dann im Himmel, dem Ort, wo du wohnst, und tu alles, weswegen der Fremde zu dir ruft. Dann werden alle Völker der Erde deinen Namen erkennen. Sie werden dich fürchten, wie dein Volk Israel dich fürchtet, und erfahren, dass dein Name ausgerufen ist über diesem Haus, das ich gebaut habe. Wenn dein Volk auf dem Weg, den du es führst, gegen seine Feinde in den Krieg zieht, und wenn es dann zu dir betet, zur Stadt hingewendet, die du erwählt hast, und zu dem Haus hin, das ich deinem Namen gebaut habe, so höre du im Himmel sein Beten und Flehen und verschaffe ihm Recht. Wenn sie gegen dich sündigen, es gibt ja niemand, der nicht sündigt, und du ihnen zürnst, sie ihren Bedrängern preisgibst und ihre Feinde sie gefangen fortführen in ein fernes oder nahes Land, so werden sie im Land ihrer Gefangenschaft in sich gehen. Sie werden im Land ihrer Gefangenschaft umkehren, zu dir flehen und rufen: Wir haben gesündigt, Unrecht getan und gefrevelt. Mit ganzem Herzen und ganzer Seele werden sie im Land ihrer Feinde, von denen sie als Gefangene weggeführt wurden, zu dir umkehren und zu dir beten, zum Land hingewendet, das du ihren Vätern gegeben hast, der Stadt hin, die du erwählt hast, und zum Haus hin, das ich deinem Namen gebaut habe. Höre dann im Himmel, dem Ort, wo du wohnst, ihr Beten und Flehen. Verschaff ihnen Recht und verzeih deinem Volk, was es gegen dich gesündigt hat. Verzeih ihnen alle Frevel, die es gegen dich begangen hat. Lass sie bei ihren Unterdrückern Mitleid und Erbarmen finden. Sie sind ja dein Volk und dein Eigentum, das du aus dem Schmelzofen aus Ägypten herausgeführt hast. Halte deine Augen offen für das Flehen deines Knechtes und für das Flehen deines Volkes Israel. Erhöre sie, so oft sie zu dir rufen. Du hast dir Israel unter allen Völkern der Erde als Eigentum auserwählt, wie du es durch deinen Knecht Mose verkündet hast, als du unsere Väter aus Ägypten geführt hast, Herr und Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie viele Anliegen hat hier der große König Salomo genannt? Wir können hier 7 große Bereiche feststellen. Da geht es erstens einmal um die Überwindung der sozialen Ungerechtigkeiten. Dann geht es zweitens um die Überwindung der Niederlagen gegenüber Feinden. Drittens die Trockenheit, viertens die Hungersnot, fünftens die Pest, sechstens die Kriegszüge, siebten sie Verschleppungen in fremde Länder, alles, was einem Volk widerfahren kann, ist in diesem Gebet von König Salomo angesprochen. Und bemerkenswert ist auch, dass König Salomo auf fremde Menschen hinweist, die an diesem Ort beten werden. Hier wird uns bewusst, was eine Stätte des Gebetes ist. Und hier wird uns auch bewusst, dass unsere heutigen Kirchen Stätten sind für die verschiedensten Anliegen und Nöte der Menschen. Und immer wieder kommt in diesem Gebet auch zum Durchbruch, dass es um die Umkehr der Menschen geht. Die Menschen begreifen in ihrer Not, dass sie sich von Gott getrennt haben und nun sind sie willens, zu Gott zurückzukehren und sie bitten Gott, ihnen zu vergeben und ihnen sein Erbarmen zu zeigen. Alles das ist zutiefst menschlich. König Salomon hat hier in seiner Weisheit die Tiefen der menschlichen Nöte beim Namen genannt. Aber er hat gleichzeitig diesem Volk gezeigt, dass an dieser Stätte Gott wohnt und dass sie sich an ihn wenden können und dass Gott ihr Flehen erhören wird. Und das sollte auch uns immer wieder bewusst sein, wenn wir eine Kirche betreten, hier wohnt Gott. Noch in einer viel vertiefteren Weise als zur Zeit des Alten Testaments. Hier können wir zu Gott rufen. Hier können wir zu Gott flehen. Und all unsere Nöte können wir vor ihm ausbreiten. Und Gott wird uns helfen. Er erhört unser Gebet, so wie es für uns am besten ist. Dann wollen wir hören, wie es weitergeht. Wir fahren fort mit dem achten Kapitel ab Vers 54. Achtes Kapitel, Vers 54. Als Salomon dieses flehentliche Gebet zum Herrn beendet hatte, erhob er sich auf dem Platz vor dem Altar des Herrn, wo er niedergekniet war und die Hände zum Himmel ausgebreitet hatte. Er trat vor die ganze Versammlung Israels, segnete sie und rief mit lauter Stimme: Gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe geschenkt hat, wie er es versprochen hat. Von all den herrlichen Verheißungen, die er durch seinen Knecht Moses verkündet hat, ist nicht eine hinfällig geworden. Der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unseren Vätern war. Er verlasse uns nicht und verstoße uns nicht. Er lenke unser Herz zu sich, damit wir auf seinen Wegen gehen und die Gebote, Befehle und Anordnungen befolgen, die er unseren Vätern gegeben hat. Mögen diese Worte, die ich flehend vor dem Herrn, unserem Gott, gesprochen habe, ihm Tag und Nacht gegenwärtig bleiben. Möge er seinem Knecht und seinem Volk Israel Recht verschaffen, wie es jeder Tag verlangt, damit alle Völker der Erde erkennen, dass niemand Gott ist als der Herr allein. Euer Herz aber bleibe ungeteilt beim Herrn, unserem Gott, sodass ihr seinen Gesetzen folgt und auf seine Gebote achtet, wie es heute geschieht. Da hören wir auch noch ganz wichtige Dinge. Da sagt Salomon ein Wort, das sehr nachdenklich stimmt: Gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe geschenkt hat. Es handelt sich um diese Ruhe in Gott. Es handelt sich um diese Ruhe, die nur Gott schenken kann. In all diesem Trubel, in dieser Aufregung, in dieser Hektik, die immer wieder im Leben aufbricht und durchbricht, sucht der Mensch letztlich die Ruhe. Und diese Ruhe kann er sich nicht selbst geben. Diese Ruhe kann nur Gott schenken. Und deswegen ist es immer wieder so wunderbar, wenn wir in eine Kirche gehen und uns dort vor den Tabernakel hinknien und zur Ruhe kommen. Und dabei erfahren, dass Gott uns diese Ruhe schenkt. Und dann weist König Salomon auch auf die herrlichen Verheißungen, also auf die Versprechungen hin, die Gott durch seinen Knecht Moses verkündet hat. Und er sagt nicht, eine ist hinfällig geworden. Gott hat seine Versprechungen gehalten. Und er war immer wieder mit unseren Vätern, wie Salomon spricht. Und dann sagt er, er verlasse uns nicht und verstoße uns nicht. Er erinnert an die vielen Prüfungen, die die Väter zu bestehen hatten. Und er weist darauf hin, dass Gott diesen Vätern in all ihren Schwierigkeiten immer die Treue gehalten hat. Hier wird ganz deutlich auf die Tradition hingewiesen, an die wir uns immer wieder erinnern müssen, dass das, was die Väter von Gott erfahren haben und erfahren durften, weitergegeben wird, wenn die späteren Generationen bereit sind, Gott die Treue zu halten wie die Väter. Die Väter sind, wenn sie gläubig sind, ein unheimlicher Rückhalt für die jüngeren Generationen. Und wir können in unserem österreichischen Land sagen, da gab es viele gute Väter, die haben den Glauben gelebt in schwierigen und stürmischen Zeiten. Und da gab es auch eine Zeit, in der Österreich viel zu leiden hatte. Und da war die Nähe Gottes ganz besonders zu spüren. Und Salomon erinnert eben auch an das. Die Väter sind das große Vorbild. Sie waren Gott treu. Und so sollen es nun auch die jetzigen Menschen sein. Und dann ruft er das Volk Israel auf, dass es Gott die Treue hält. Und dass es dem Herrn immer verbunden bleibt. Dass es seinen Gesetzen folgt und auf seine Gebote achtet. Das ist die Voraussetzung, damit Gott auch eingreifen kann. Wenn sich der Mensch durch die Sünde von Gott trennt, dann wird auch die Hilfe von Gott viel schwieriger, weil der Mensch ja nicht in Verbindung mit Gott steht. Er hat sich von Gott getrennt. Und er muss oft zuerst zu Gott zurückkehren, sich öffnen. Gott ist immer da, zu helfen. Aber der Mensch muss seine Nähe suchen. Alle diese wunderbaren Dinge erfahren wir durch diese Stelle, die uns von König Salomon berichtet. Hörerinnen und Hörer. Nach dieser großen Weihe des Tempels wurde dann auch entsprechend gefeiert. Auch bei uns gibt es ja ein sogenanntes Kirchweihfest, bei dem man sich immer wieder gerne an die Weihe der eigenen Kirche erinnert. Und nun wollen wir hören, wie auch die Israeliten mit ihrem König Salomon gemeinsam gefeiert haben. Und dazu lesen wir weiter im 8. Kapitel, Vers 62. Dann brachte der König und mit ihm ganz Israel vor dem Herrn Opfer dar. 22.000 Rinder und 120.000 Schafe ließ Salomo als Heilsopfer für den Herrn schlachten. So vollzogen der Herr und alle Israeliten die Weihe des Hauses des Herrn. An jenem Tag weihte der König auch die Mitte des Hofes, der vor dem Haus des Herrn war, als er dort das Brandopfer, das Speiseopfer und die Fettstücke der Heilsopfer darbrachte. Der bronzene Altar, der vor dem Tempel des Herrn stand, war nämlich zu klein, um das Brandopfer, das Speiseopfer und die Fettstücke der Heilsopfer fassen zu können. Hier haben wir es mit gewaltigen Zahlen zu tun, also es ist die Rede von 22.000 Rindern und 120.000 Schafen. Wir wollen das mal offen lassen, ob das jetzt symbolische Zahlen sind oder wirklich in dieser Menge zu interpretieren ist. Es war auf jeden Fall ein gewaltiges Opfer. Und da hören wir auch von zwei ganz wichtigen Opfern, nämlich vom sogenannten Brandopfer. Hier wurden also diese Opfer völlig verbrannt und dann gab es auch das Speiseopfer, das dann auch zum Teil wieder verwendet wurde. Und von diesen verschiedenen Opfern gab es immer wieder nach ganz bestimmten Vorschriften Opfer, die dann von den Priestern dargebracht worden sind. Nun hören wir weiter. Salomon feierte damals mit ganz Israel, das von Lebo Hamat bis zum Grenzbach Ägyptens, da müssen wir das ganz kurz erklären, Lebo Hamat ist also der nördlichste Ort von Israel. Und der südlichste Ort von Israel, das ist der Grenzbach zu Ägypten. Also wenn es hier heißt, ganz Israel, das von Lebo Hamat bis zum Grenzbach von Ägypten die Rede ist, dann heißt das also, dass ganz Israel von der nördlichsten Grenze bis zur südlichsten Grenze des Königreiches zusammengekommen war. Also zu einer großen Versammlung vor dem Herrn, unserem Gott, erschienen war das Laubhüttenfest. 7 Tage lang. Das Laubhüttenfest, das muss man sich so vorstellen, hier hat es also Hütten gegeben, die ganz einfach erstellt wurden und dann mit Laub auch entsprechend gedeckt wurden. Diese sogenannten Laubhütten sollten an die Zeit der Wanderung der Israeliten in den Wüstengebieten erinnern, wo man oft nur ganz notdürftige Unterkünfte schaffen konnte. Man hatte Zelte aus Tierfellen und manchmal, wenn man in einer Gegend war, wo es etwas Laub gab, dann hat man auch aus diesem Laub ganz einfache Hütten errichtet. Und auf diese Tradition geht auch der Name Laubhüttenfest zurück, das immer in Israel gefeiert wurde, wenn man sich an diese vergangenen Zeiten erinnern wollte. Am 8. Tag entließ der König das Volk. Sie priesen den König und gingen zu ihren Zelten frohen Mutes und voll Freude über all das Gute, das der Herr an seinem Knecht David und seinem Volk Israel getan hatte. Und das ist genau das, was so wichtig ist. Wenn man ein religiöses Fest feiert, dann soll man voll Freude wieder in das alltägliche Leben zurückkehren. Die Begegnung mit Gott soll Freude vermitteln. Gott schenkt uns Freude. Und mit dieser Freude sollen wir auch heute bei den Kirchen hinausgehen nach dem Gottesdienst. Und diese Freude, die sollen die Menschen auch spüren. Also die Begegnung mit Gott ist immer auch eine Quelle der Freude. Wir kommen oft mit einem Herzen voll Not, voll Angst, aber auch voller Zweifel und sind niedergeschlagen. Und dann knien und stehen wir vor dem Herrn und bitten ihn um seine Hilfe. Und plötzlich spüren wir, wie Gott das Schwere von uns nimmt und wie er unser Herz mit Freude erfüllt. Und wir gehen dann ganz anders aus der Kirche hinaus, als wir zuvor in die Kirche hineingegangen sind. Die Begegnung mit Gott ist eine Begegnung, die zur Freude führt. Nun hören wir, wie es weitergeht, und da lesen wir jetzt ab dem 9. Kapitel. Nachdem Salomo den Bau des Tempels und des königlichen Palastes vollendet und alle Pläne, die er auszuführen wünschte, verwirklicht hatte, erschien ihm der Herr zum zweiten Mal, wie er ihm damals in Gibeon erschienen war. Er sprach zu ihm: Ich habe dein flehentliches Gebet, das du an mich gerichtet hast, gehört und dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt. Meinen Namen werde ich für immer hierher legen. Meine Augen und mein Herz werden alle Zeit hier weilen. Wenn du mit ungeteiltem und aufrichtigem Herzen vor mir den Weg gehst, den dein Vater David gegangen ist, und wenn du alles tust, was ich dir befohlen habe, wenn du auf meine Gebote und Rechtsvorschriften achtest, dann werde ich deinen Königsthron auf ewig in Israel bestehen lassen, wie ich es deinem Vater David zugesichert habe, zu dem ich gesagt habe, es soll dir nie an einem Nachkommen auf dem Thron Israels fehlen. Doch wenn ihr und eure Söhne euch von mir abwendet und die Gebote und Gesetze, die ich euch gegeben habe, übertretet, wenn ihr euch anschickt, andere Götter zu verehren und anzubeten, dann werde ich Israel in dem Land ausrotten, das ich ihm gegeben habe. Das Haus, das ich meinem Namen geweiht habe, werde ich aus meinem Angesicht wegschaffen. Und Israel soll zum Gespött und Hohn unter allen Völkern werden. Dieses Haus wird zu einem Trümmerhaufen werden. Und jeder, der vorübergeht, wird sich entsetzen und zischen. Man wird sich fragen, warum hat der Herr diesem Land und diesem Haus das angetan? Und man wird antworten, weil sie den Herrn, ihren Gott, der ihre Väter aus Ägypten geführt hat, verlassen, sich an andere Götter gehängt, sich vor ihnen niedergeworfen und sie verehrt haben. Darum hat der Herr all dieses Unglück über sie gebracht. Wir haben also gehört, wie Gott dem König Salomo noch einmal erscheint, wie er ihm nach seiner Wahl zum König erschienen ist. Und wie Gott Salomon seine Verbundenheit, seine Huld versichert. Aber unter einer Voraussetzung, dass er Gott die Treue hält. Er erinnert Salomon daran, dass er auch seinem Vater David gesagt hat, dass er ihm einen Nachfolger geben wird und dass der Thron immer in seiner Nachfolge bleiben wird. Aber bei Salomon fügt Gott hinzu, es kommt darauf an, dass du und deine Nachkommen in Treue zu Gott leben. Und da kommt nun etwas in diesen Worten Gottes vor, das uns heute noch nachdenklich stimmt. Da heißt es nämlich, wenn diese Nachbarn Gott nicht in der entsprechenden Weise verehren, dann wird dieses Haus zu einem Trümmerhaufen werden. Und jeder, der vorübergeht, wird sich entsetzen und zischen. Und dieses Wort ist in Erfüllung gegangen. Da müssen wir immer an diese unheimliche Zerstörung des Tempels denken. Einmal unter König Nebukadnezar aus Babylonien und dann unter der Herrschaft der Römer im Jahr 70 nach Christus. Und Jesus selbst blickt einmal bei einer Wanderung mit den Aposteln vom Ölberg hinunter auf den Tempelplatz und sagt, da unten wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und es vergingen dann nicht allzu viele Jahre und diese Prophezeiung Jesu hat sich erfüllt. Das ist eine Stelle, die unglaublich nachdenklich stimmt. Gott verspricht dem König Salomo, dass er ihm beistehen wird und dass er auch bereit ist, seinen Nachkommen den Thron Israels zu sichern. Aber unter der Voraussetzung, dass er, König Salomo, und auch seine Nachkommen ihm die Treue halten und keine anderen Götter anbeten und die Gebote und Gesetze einhalten. Es ist immer wieder bemerkenswert, wie Gott ganz klar zu den Königen und auch zu den Propheten spricht. Er stellt an die Könige sehr hohe Anforderungen, weil er ganz genau weiß, dass das Volk ganz entscheidend davon geprägt wird, wie ein König lebt. Wenn ein König den rechten Weg geht, dann hat ein Volk ein Vorbild. Dann weiß ein Volk, was es zu tun hat. Wenn aber ein König den rechten Weg nicht mehr beschreitet und wenn ein König als Führer des Volkes die Gebote nicht mehr achtet und nicht mehr dem eigenen Gott die Treue hält, dann ist das immer auch für das ganze Volk eine große Gefahr und eine große Versuchung. Hier wird man auch nachdenklich im Hinblick auf unsere heutige Zeit. Immer wieder stellt sich die Frage, wie es denn mit den Regierenden in unseren Ländern ausschaut. Haben wir hier Regierende, die Gott zugewandt sind? Haben wir hier Politiker, die wissen, dass sie vor Gott verantwortlich sind? Wenn wir solche Menschen haben, dann sind wir ein glückliches Volk, weil dann haben wir eine klare Führung, dann haben wir ein Vorbild, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Aber wehe uns, wenn uns solche Regierende und wenn uns solche Politiker fehlen. Wir brauchen gerade in der heutigen Zeit mehr denn je Regierende, Minister, Politiker, Bürgermeister, Menschen, die im Alltag in Treue zu Gott stehen, die uns immer wieder daran erinnern, dass ein ganzes Volk davon abhängt, wie die führenden Köpfe, die führenden Männer und Frauen mit Gott in Verbindung stehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begegnen nun einer sehr interessanten Gestalt des Alten Testaments, nämlich der berühmten Königin von Saba, die Salomon einen Besuch abgestattet hat. Die Königin von Saba stammte wahrscheinlich aus dem heutigen Jemen. Das ist ein Land, das sich ganz im Süden von Arabien auf der östlichen Seite des Roten Meeres befindet. Das Königreich Saba war im Altertum jahrhundertelang das sagenhafte und geheimnisvolle Land der Gewürze. Aufgrund eines weitreichenden Handels war das Land sehr reich. In der Zeit von König Salomo gab es direkte Kontakte zwischen dem Königreich Saba und Israel. Große Karawanen brachten auf Kamelen die kostbaren Güter aus Saba in das 2000 Kilometer entfernte Israel. Dort wurde es dann zu den Häfen des Mittelmeers transportiert und weiterverkauft. Israel war also ein wichtiger Umschlagplatz für die Gewürze aus dem fernen Arabien. Saba war deshalb an guten Beziehungen zu Israel und seinem König Salomo sehr interessiert. Die Königin von Saba hatte natürlich viel von Salomon gehört. Und sie war neugierig geworden und wollte diesen König einmal persönlich kennenlernen. Und so ist sie nun mit einer großen Karawane aufgebrochen, um sich nach Israel zu begeben. Und da hören wir nun den Bericht aus dem Alten Testament. Wir schlagen dazu das 10. Kapitel auf und lesen ab dem 1. Vers. Also 10. Kapitel, Vers 1. Die Königin von Saba hörte vom Ruf Salomos und kam, um ihn mit Rätselfragen auf die Probe zu stellen. Sie kam nach Jerusalem mit sehr großem Gefolge, mit Kamelen, die Balsam, eine gewaltige Menge Gold und Edelsteine trugen, trat bei Salomo ein und redete mit ihm über alles, was sie sich vorgenommen hatte. Salomo gab ihr Antwort auf alle Fragen. Es gab nichts, was dem König verborgen war und was er ihr nicht hätte sagen können. Als nun die Königin von Saba die ganze Weisheit Salomos erkannte, als sie den Palast sah, den er gebaut hatte, die Speisen auf seiner Tafel, die Sitzplätze seiner Beamten, das Aufwarten der Diener und ihre Gewänder, seine Getränke und sein Opfer, das er im Haus des Herrn darbrachte, da stockte ihr der Atem. Sie sagte zum König: Was ich in meinem Land über dich und deine Weisheit gehört habe, ist wirklich wahr. Ich wollte es nicht glauben, bis ich nun selbst gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und wahrlich, nicht einmal die Hälfte hat man mir berichtet. Deine Weisheit und deine Vorzüge übertreffen alles, was ich gehört habe. Glücklich sind deine Männer, glücklich diese deine Diener, die allezeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Gepriesen sei Jahwe, dein Gott, der an dir Gefallen fand und dich auf den Thron Israels setzte. Weil Jahwe Israel ewig liebt, hat er dich zum König bestellt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. Sie gab dem König 120 Talente, das sind circa 4.800 Kilogramm Gold, dazu eine sehr große Menge Balsam und Edelsteine. Niemals mehr kam so viel Balsam in das Land, wie die Königin von Saba dem König Salomo schenkte. König Salomo gewährte der Königin von Saba alles, was sie wünschte und begehrte. Dazu beschenkte er sie reichlich, wie es nur der König Salomo vermochte. Schließlich kehrte die Königin mit ihrem Gefolge in ihr Land zurück. Das ist ein sehr beeindruckender Besuch. diese Königin kommt nach Jerusalem und stellt Salomo verschiedene Rätselfragen. Das war damals üblich, dass man ganz bestimmte Rätselfragen stellte, um die Weisheit eines Menschen zu prüfen. Man konnte nämlich dabei feststellen, ob diese Person imstande war, dieses Rätsel zu lösen, und konnte dabei auch die Weisheit einer Person beobachten. Und dann kamen die beiden ins Gespräch und haben sich über die verschiedensten Themen unterhalten. Und die Königin war beeindruckt, ja fast betroffen von den Antworten, die ihr Salomon geben konnte. Sie spürte, dass diese Weisheit von Gott kam. Und sie wies auch darauf hin, dass Gott es war, der diesen Mann zum König erwählt hatte. Aber sie staunte auch über die Pracht und über den Reichtum, den sie in der Umgebung von Salomo feststellen konnte. Sie war beeindruckt und hat das auch ganz offen zum Ausdruck gebracht. Und sie sagte, glücklich die Menschen, die in der Umgebung eines solchen Königs wohnen und leben dürfen. Und damit hat sie zum Ausdruck gebracht, dass ein solcher König ein Glücksfall ist für ein Volk. Die berühmte Königin von Saba. Nun kommen wir zu einem letzten Kapitel und da befällt uns nun eine bestimmte Trauer. Weil wir nämlich hören, dass Salomo in seinen alten Jahren Gott nicht mehr die Treue gehalten hat. König Salomo hat sich in seinen späteren Jahren anderen Göttern zugewendet. Und dazu wollen wir nun eine Stelle hören aus dem 11. Kapitel und beim ersten Vers beginnen. Als Salomon älter wurde, verführten ihn seine Frauen zur Verehrung anderer Götter, sodass er dem Herrn, seinem Gott, nicht mehr ungeteilt ergeben war wie sein Vater David. Er verehrte Astarte, die Göttin der Sidonier, und Milkom, den Götzen der Ammoniter. Er tat, was dem Herrn missfiel, und war ihm nicht so vollkommen ergeben wie sein Vater David. Damals baute Salomon auf dem Berg östlich von Jerusalem eine Kulthöhe für Chemosh, den Götzen der Moabiter, und für Milkom, den Götzen der Moabiter. Dasselbe tat er für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern Rauch- und Schlachtopfer darbrachten. Der Herr aber wurde zornig über Salomon, weil sein Herz von ihm, dem Gott Israel, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm verboten hatte, fremden Göttern zu dienen. Doch Salomon hielt sich nicht daran, was der Herr von ihm verlangt hatte. Daher sprach der Herr zu ihm: Weil es so mit dir steht, weil du meinen Bund gebrochen und die Gebote nicht befolgt hast, die ich dir gegeben habe, werde ich dir das Königreich entreißen und es deinem Knecht geben. Nur deines Vaters wegen werde ich es nicht schon zu deinen Lebzeiten tun, erst deinem Sohn werde ich es entreißen. Doch werde ich ihm das Königtum nicht ganz entreißen. Ich lasse deinem Sohn noch einen Stamm wegen meines Knechtes David und wegen Jerusalem, der Stadt, die ich erwählt habe. Hier wird deutlich ausgesprochen, dass Gott Salomon aufgrund seiner Untreue das Reich nehmen wird. Dieses Reich wird ihm nicht genommen zu seinen Lebzeiten, aber es wird dann seinem Sohn, seinem Nachfolger genommen werden. Und die Begründung ist ganz klar. Weil es so mit dir steht, weil du meinen Bund gebrochen und die Gebote nicht befolgt hast, die ich dir gegeben habe, werde ich dir das Königreich entreißen. Also entscheidend war die Untreue von Salomon. Es stimmt immer wieder unglaublich nachdenklich. Dieser Mann, der so wunderbar begonnen hatte, der Gott in aller Demut um Weisheit gebeten hatte und der dann auch von Gott den Auftrag erhalten hatte, den großen Tempel in Jerusalem zu bauen. Und wir alle haben gehört, wie dieser König Salomon bei seinem Weihegebet die Verbundenheit mit Gott zum Ausdruck gebracht hat. Und dann, einige Jahre später, kommt es plötzlich zum Abfall. Salomon dient auch anderen Göttern. Er dient den Göttern von seinen ausländischen Frauen. Und er errichtet sogar Kultstätten. Und auf diese Art und Weise wird er Gott untreu. Und diese Untreue, die hat Konsequenzen. Das wird uns hier an diesem Fall von Salomon ganz deutlich. Er ist ein König im Geist Gottes. Er baut einen Tempel. Er regiert das Volk. Er wird von anderen Herrschern bewundert. Die Königin von Saba legt einen Weg von 2000 Kilometern zurück, um diesen König persönlich kennenzulernen. Und dann kommt der Abfall. Und da merken wir, dass es immer wieder wichtig ist, Gott die Treue zu halten. Weil jede Untreue zu Gott auch Konsequenzen hat. Und dann lesen wir noch einen letzten Vers über den Tod von Salomon. Die Zeit, in der Salomo in Jerusalem über ganz Israel König war, betrug 40 Jahre. Er entschlief zu seinen Vätern und wurde in der Stadt seines Vaters David begraben. Sein Sohn Rehabeam wurde König an seiner Stelle. Wenn wir das noch einmal ganz kurz zusammenfassen, dann können wir sagen, dass wir hier eine beeindruckende Geschichte erfahren durften. Salomon, der Nachfolger von König David, beginnt sehr verheißungsvoll. Er wendet sich an Gott, er bittet Gott um seine Hilfe, um seine Weisheit. Und Gott schenkt ihm die Weisheit. Und das kommt auch bei dem berühmten salomonischen Urteil klar zum Ausdruck. Er wird ein Mann, der sein Volk großartig regiert. Er baut den Tempel. Er leitet die Einweihungsfeier. Er spricht ein wunderbares Gebet. Er ist ein Herrscher, der sein Volk glücklich macht. Andere Menschen, andere Herrscher kommen zu ihm und dann der Abfall in seinen späten Jahren. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie wir bereits angedeutet haben, beginnt nun eine Geschichte, die uns weniger bekannt ist. Wir haben alle im Religionsunterricht die großen Gestalten der israelitischen Geschichte kennengelernt und das begann zunächst einmal mit den Patriarchen, mit Abraham, Isaak und Jakob, dann folgte die Geschichte vom ägyptischen Josef, Dann erfuhren wir über den Aufenthalt der Israeliten in Ägypten, vom Auszug aus Ägypten, vom Bundesschluss am Berg Sinai, dann der Zug durch die Wüste, die Eroberung des gelobten Landes, die Zeit der Richter und dann die Zeit der Könige Saul, David und Salomon. Bis daher reichen unsere Kenntnisse und dann müssen wir ganz offen sagen, wird uns die Geschichte oft weniger vertraut erscheinen. Nun, was ist da passiert? Wir wollen jetzt einmal ganz kurz vorwegnehmen. Nach dem Tod von König Salomon kommt es zu großen Spannungen unter den verschiedenen Stämmen von Israel. Und zwar gab es da einen ganz bestimmten Grund. König Salomon hat in den späten Jahren seiner Regierungszeit sehr hohe Steuern verlangt. Und die Menschen hatten oft den Eindruck, dass sie nicht mehr imstande waren, diese verschiedenen Steuern zu bezahlen. Und da haben sie sich nun an den Nachfolger von König Salomon gewendet und ihn gefragt, ob er bereit wäre, diese großen Lasten, die sein Vater in den letzten Regierungsjahren ihnen aufgebürdet hatte, zu mildern. Und da hat nun der Sohn von Salomon verschiedene Leute um ihren Rat gebeten. Und da waren verschiedene ältere Ratgeber, die gesagt haben, versuche dem Volk entgegenzukommen und dann wirst du die Gunst des Volkes gewinnen. Und darauf wandte sich dann Salomon auch noch an jüngere Mitarbeiter und fragte die nach ihrem Rat. Und die haben gesagt, du musst die Menschen mit noch mehr Härte regieren als dein Vater Salomon. Und darauf haben dann fast alle Stämme Salomon in aller Deutlichkeit erklärt, dass sie sich von dem Sohn von Salomon erklärt, dass sie sich von seiner Herrschaft trennen würden. Und so kam es nun zur Bildung von zwei kleinen Staaten. Da gab es das Südreich, das den Namen Juda bekommen hat, und das Nordreich, das den Namen Israel bekommen hat. Es kam also nach dem Tod von König Salomon zu einer Trennung der beiden Reiche. Es entstand das Südreich und das Nordreich. Und diese beiden Reiche, die waren so klein und schwach, dass sie sehr bald schon zur Beute von den Großmächten wurden. Es kamen dann die Assyrer und haben das Nordreich erobert und führten einen großen Teil der Bevölkerung in die Sklaverei hinüber bis nach Ninive. Und im Jahr 586 kamen dann die Babylonier, eroberten die Stadt Jerusalem, die Hauptstadt des Südreiches, und führten die Einwohner des Südreiches Juda in die babylonische Gefangenschaft. Es beginnt also jetzt eine sehr dramatische Zeit. Um das noch einmal ganz kurz zusammenzufassen, nach dem Tod von Salomon kam es zu einer Spaltung des israelitischen Volkes. 10 Stämme haben sich vom Haus Davids und Salomon getrennt und haben einen eigenen kleinen Staat gegründet, das sogenannte Nordreich oder das Reich Israel. Und die übrigen 2 Stämme, nämlich Juda und Benjamin, die bildeten zusammen das sogenannte Südreich oder das Reich Juda. Für heute möchte ich mich bei Ihnen sehr, sehr herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Ecker aus Brixen im Südtirol. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.